Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen.
Wie klimafit ist der österreichische Wald? Was wird der Borkenkäfer noch alles anrichten? Und wie nachhaltig ist Waldwirtschaft? Diese und weitere spannende Fragen bespreche ich heute mit Georg Schöppel. Herzlich willkommen.
Einen schönen guten Morgen und danke für die Einladung.
Mein Name ist Elisabeth Zehetner. Ich führe wie immer durch den Podcast und zuallererst möchte ich unseren heutigen Gast ganz kurz vorstellen. Georg Schöppel ist seit 2007 Vorstand der österreichischen Bundesforste und für die Bereiche Finanzen und Immobilien verantwortlich. Der gebürtige Oberösterreicher hat in seiner Zeit bei den Bundesforsten maßgeblich den Ausbau des Geschäftsbereichs erneuerbare Energien vorangetrieben, darunter die Errichtung von Kleinwasserkraftwerken und Windparks. Seine Arbeit fokussiert sich auf stark nachhaltige Bewirtschaftung und strategische Nutzung der Bundesforstimmobilien, die mittlerweile einen wichtigen Teil des Unternehmensergebnisses ausmachen. Schön, dass du heute da bist. Die Bundesforste sind ja ein extrem spannender Betrieb. Vielleicht kannst du ein bisschen sagen, was außerhalb des Waldes noch alles zu euren Geschäftsbereichen zählt.
Ja, nochmals danke für die Einladung, liebe Elisabeth. Wie du in deiner Einleitung gesagt hast, beim Namen Bundesforste denkt man mal vorrangig an den Wald, das ist auch gut so, der Wald ist unser Kerngeschäft, aber wir machen mittlerweile viel mehr. Wir sind im Immobilienbereich tätig, in der erneuerbaren Energie und auch im Dienstleistungsbereich. Wir sind zum Beispiel der größte Dienstleister im Bereich der Baumbegutachtung in Österreich. Also ein breites Betätigungsfeld, das in den letzten Jahren sind diese neuen Geschäftsbereiche auch sehr stark gewachsen und das hilft uns, wenn der Holzmarkt einmal schwieriger ist, vor allem aufgrund von Naturkatastrophen, dass wir trotzdem wirtschaftlich gut über die Runden kommen.
Wir wollen uns heute trotzdem verstärkt auf den Wald konzentrieren, wenn es auch sehr spannend wäre, wie man Kleinwasserkraft in Österreich noch ausbauen kann. Vielleicht bleibt uns dann am Ende noch ein bisschen Zeit. Vielleicht kannst du mal einen Einblick in die Fakten geben. Wie viel Wald gibt es denn in Österreich und was für eine Art von Wälder sind das?
Österreich ist ein waldreiches Land. Fast die Hälfte, genau 47,9% der österreichischen Fläche ist bewaldet. Und das Schöne ist, der Wald wächst nach wie vor in Österreich, ungefähr 6 Hektar am Tag. In den letzten Jahren, in Jahrzehnten ist nach dem Krieg die Fläche des Waldes in Österreich noch einmal um etwas mehr als die Fläche Vorarlbergs gewachsen. Also der Wald wächst in Österreich.
Der Wald wächst in Österreich, das mag jetzt viele überraschen, weil man hört ja immer, der Wald, dem geht's nicht gut, der Wald geht ein. Welchen Beitrag leistet die österreichische Waldwirtschaft für Klima und Umwelt?
Die Situation für den Wald ist herausfordernd, weil wir mit ganz massiv vom Klimawandel betroffen sind. Aber ich würde jetzt nicht sagen, so wie du jetzt so salopp formuliert hast, der Wald geht ein. Ich glaube, wir haben eine herausfordernde Situation. Wir müssen schauen, dass wir die Wälder klimafit gestalten. Aber es ist jetzt nicht so, dass man den Kopf in den Sand stecken muss und sagen muss, alles ist schlimm und alles ist vorbei. Ich bin trotz allen Herausforderungen optimistisch, dass wir auch in den nächsten Jahrzehnten einen schönen, intakten Wald haben können.
Und das gute Zeichen ist ja mal, dass er weiter wächst. Stimmt es, dass wir damit auch im Spitzenfeld Europas liegen, was die Waldfläche anbelangt?
Wir sind im oberen Drittel. Es gibt einige Länder, vor allem die skandinavischen Länder wie Finnland und Schweden. Da ist man bei rund 3/4 der Landesfläche. Dann kommen Länder wie Estland und wir, die so jenseits der 50% sind. Und am unteren Ende sind dann Länder wie Holland und Dänemark. Da ist man dann so bei 10-15%. Nachbar Deutschland hat übrigens ein Drittel der Landesfläche, die bewaldet ist.
Also wir liegen ganz gut mit dabei. Jetzt kommt ja eigentlich der Begriff der Nachhaltigkeit. Ursprünglich könnte man sagen, aus der Forstwirtschaft. So eine Nachhaltigkeit liegt in der DNA der Waldwirtschaft. Es geht ja um Generationen. Wie lange braucht es denn, bis so ein Wald dann auch tatsächlich in einer Form verwertet werden kann oder auch das CO2 entsprechend einfängt?
Bei uns bei den Bundesforsten ziemlich genau 124 Jahre, vom Setzling bis zum erntereifen Baum. Dadurch, dass bei uns die Wälder meistens weit hinten und hoch oben sind, sind die klimatischen Voraussetzungen etwas herausfordernder. Darum dauert es bei uns etwas länger. Im Durchschnitt ist es in Österreich etwas unter 100 Jahren. Und was du richtigerweise auch gesagt hast, der Begriff Nachhaltigkeit ist eine Erfindung der Forstwirtschaft. Eigentlich um eine Umweltkatastrophe, eine drohende, vor etwa 300 Jahren zu verhindern, weil man die Wälder einfach, weil es der einzige Rohstoff war im Wesentlichen, den man für die Energiegewinnung zur Verfügung hatte. Man hat ihn einfach deutlich übernutzt, die Wälder. Also wenn man damals ins Salzkammergut gefahren wäre, also mit dem Blick von heute oder in die Obersteiermark, wäre man ziemlich erschrocken. Im heutigen Blickwinkel keine schönen, großen, intakten Waldgesellschaften, sondern ziemlich abgeholzt. Also da hat es nicht viel anders ausgeschaut als halt vielleicht in Brasilien oder Indonesien. Und damals hat ein sächsischer Berghauptmann herausgefunden, so geht es nicht weiter, und hat dann im Jahr 1713 eine Schrift dazu herausgegeben, wo erstmals der Begriff der Nachhaltigkeit, damals war es eine quantitative Nachhaltigkeit, geprägt wurde. Und eben, dass wenn man etwas erntet, man auch wieder schauen muss, dass wieder was nachwächst und nicht einfach ernten und weiterziehen und sich die Natur sich selber überlassen.
Also die Pflege des Waldes steht ja wahrscheinlich sehr im Vordergrund. Gerade in Bezug auf den Klimaschutz haben ja die Wälder viele Funktionen, auch als CO2-Speicher, aber auch als Schutz von Naturkatastrophen und natürlich auch als Erholungsgebiete. Wie siehst du da jetzt die Rolle der Bundesforste? Welchen Beitrag könnt ihr da leisten, um die Wälder, die in eurem Besitz sind, da entsprechend zu stärken?
Ja, das Wichtigste ist, dass wir auf Vielfalt schauen. Also ich glaube, es gibt zwei große Herausforderungen, die unsere Generation hat. Das eine ist der Klimawandel, das andere ist die Sicherung der Biodiversität. Das halte ich für mindestens genauso wichtig. Und dafür braucht es intakte, bunte, vielfältige Waldgesellschaften. Und unser Job ist, das sicherzustellen und gleichzeitig auch sicherzustellen, dass es trotzdem den Rohstoff Holz gibt, den wir in Österreich auch brauchen.
Jetzt ist natürlich der Borkenkäfer in aller Munde. Der kann sich offenbar aufgrund der neuen klimatischen Bedingungen ganz besonders wohlfühlen und fortpflanzen. Wie sehr könnt ihr dem begegnen und wie sehr wird der Borkenkäfer auch vielleicht vielfältige Wälder und nicht nur die Fichte belagern?
Naja, der Borkenkäfer, von dem wir hier sprechen, der betrifft die Fichte. Jede Pflanze, auch jede Baumart hat so ihre Feinde. Und der Feind, vor dem wir uns zurzeit am meisten fürchten, ist eben der Borkenkäfer bei der Fichte. Der beschäftigt uns am meisten. Und das hat sehr stark auch mit den klimatischen Rahmenbedingungen zu tun. Und historisch betrachtet, dass einfach die Fichte so ein toller Baum ist. Das ist die Fichte kommt, das ist die gute Nachricht. Auch in der Natur wäre sie ohne menschlichen Einfluss die wichtigste Baumart oder eine der wichtigsten Baumarten in Österreich. Aber dadurch, dass sie eben schnell und gut wächst und so ein tolles Bauholz ist, einfach von dem Möbel bis zur Stradivari-Geige, Fichte ist ein tolles Holz. Und das haben unsere Altvorderen auch entdeckt und haben Fichte auch in Gegenden gepflanzt, wo sie von Natur aus nicht so stark vorkommen würde. Und genau diese Gegenden sind jetzt, wo es deutlich wärmer wird und die Sturmereignisse zunehmen, sind jetzt besonders massiv davon betroffen.
Das heißt, das Schadholz wird dann noch besonders vom Borkenkäfer genutzt?
Es ist so, wenn das Ganze funktioniert, so kleiner Exkurs in die Biologie. Der Borkenkäfer versucht, sich in die Rinde einzubohren. Und der Schutz der Fichte ist das Harz. Das heißt, dass man mit der Hartschicht in Wahrheit den Borkenkäfer erstickt, dass er sich nicht einbohren kann. Und wenn es trocken ist, oder wenn eine Fichte geschwächt ist von einem Sturm, weil sie ordentlich durchgebeutelt wurde, und die Wurzeln, das Wurzelsystem nicht mehr intakt ist, dann kann sie nicht genügend Harz produzieren. Das heißt, je heißer und je trockener es wird, desto leichter hat es der Borkenkäfer, die Fichte anzugreifen.
Jetzt ist die Fichte so ein toller Baum. Welche tollen Bäume sind denn die in der Zukunft sowohl im Ertrag, aber als auch für das Klima all diese Funktionen erfüllen können?
Im Sinn der biologischen Vielfalt gibt es nur tolle Bäume. Und das, worauf wir auch setzen, ist Vielfalt. Wir haben schon bereits vor etwas mehr als 10 Jahren begonnen, ein Konzept für uns zu entwickeln unter dem Titel Wald der Zukunft, gemeinsam mit der Wissenschaft. Wohin müssen sich unsere Waldgesellschaften entwickeln und was müssen wir dafür tun, damit wir nachhaltige Waldgesellschaften, klimafitte Waldgesellschaften auch in Zukunft haben. Und da hat sich eben herausgestellt, dass die Fichte in den nächsten Jahrzehnten von derzeit einem Anteil von knapp 60% auf in etwa 40% sinken wird bei uns. Das heißt, die Fichte wird bei uns immer, auch bei den Bundesforsten, die wichtigste Baumart bleiben, weil sie eben gerade dort, wo wir die meisten unserer Wälder haben, in den höheren Lagen, auch in Zukunft sich wohlfühlen wird. Und abgesehen davon setzen wir sehr viel auf die Tanne, auf die Lärche, Laubholz, Buche, Eiche und alles, was wächst und gedeiht.
Jetzt ist eben die Schutzfunktion natürlich auch besonders wichtig des Waldes. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen näher eingehen, weil da ein bisschen das Verständnis für unsere Zuhörer, wo schützt denn der Wald eigentlich unsere Infrastrukturen und auch unsere Siedlungsgebiete?
Man braucht nur mit offenem Auge mit der Bahn oder mit dem Auto oder mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren und dann sieht man, wie wichtig die Wälder sind, um Siedlungen, aber auch die gesamte Infrastruktur zu schützen. Alleine bei den Bundesforsten sind ein Drittel der Wälder sogenannte Schutzwälder. Das heißt, wenn ein Sturmereignis ist, wenn eine Mure abgeht, wenn eine Lawine abgeht, macht es einen Riesenunterschied, ob da ein gesunder Wald dort steht und das in Wahrheit abbremst und aufhält oder ob das eine kahle Fläche ist, wo das ungebremst ins Tal rauschen kann.
Und kann man das beziffern? Sind die Aufwendungen für diese Schutzwälder gestiegen in den letzten Jahrzehnten oder ist da einfach auch diese Anpassung an den Klimawandel, erfordert die von uns einfach noch viel mehr Investition?
Ja, eindeutig. Also das ist, man kann sagen, also jetzt, wenn ich von den Bundesforsten ausgehe, ist es so, dass, und da braucht man keine Unterscheidung zwischen Schutz und sonstigen Wäldern treffen, im Vergleich zu vor 20 Jahren haben sich die Kosten der Schäden verdoppelt.
Du hast zuerst schon das Wort Biodiversität angesprochen, dass das ganz wesentlich ist. Vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen erzählen, wie euch ihr als Bundesforste da engagiert.
Das ist in vielfältiger Weise. Wir kümmern uns um die Waldbienen, das heißt, dass man Wildobst fördert unter anderem. Wir kümmern uns darum, dass wir immer wieder auch Tümpel etc. anlegen. Und wir haben seit vielen Jahren eine sehr schöne Kooperation zum Beispiel mit BirdLife, wo wir so sogenanntes Altholz, alte Bäume stehen lassen, Biodiversitätsinseln auch für die Vögel, für die heimischen Vögel zu bieten.
Jetzt gibt es ja auch immer diese große Diskussion um auch Tiere, die sich wieder bei uns ansiedeln. Ich sage nur das Beispiel Wolf. Ist das etwas, was euch als Bundesforste belastet oder auch ein Bär? Oder wie geht es ihr mit diesen doch herausfordernden Fragen um?
Der Wolf oder der Bär ist im Wald selber, also jetzt für die Betreuung der Wälder, viel weniger ein Thema als in der Landwirtschaft. Der Wolf ist vor allem in der Landwirtschaft ein großes Problem. Wenn ich heute eine große Almfläche habe und dort die mit Schafen beweide, ist es natürlich eine große Herausforderung für die Bäuerin, für den Bauern, wenn dort ein Wolf oder ein Wolfsrudel durchzieht. Im Wald selber ist das weniger ein Thema.
Das Thema der technologischen Fortentwicklung hat sich wahrscheinlich auch in der Forstwirtschaft, hat sich vieles geändert zu vor 100 oder 300 Jahren, wie der Begriff Nachhaltigkeit eingeführt wurde. Mit welchen Technologien, von Drohnen bis künstlicher Intelligenz, versucht ihr sozusagen euren Wald bestmöglich zu managen?
Ich glaube, es gibt wahrscheinlich kein vergleichbares Unternehmen, das über so viele Jahrzehnte so gute Daten hat über die Flächen, die wir betreuen. Also es ist ganz toll, wenn man sich so alte, über 100 Jahre alte Forstkarten anschaut, mit welcher Liebe und Akribie die gemacht wurden. Und wir sind in den letzten Jahren dazu übergegangen, dass wir unsere gesamten Flächen digitalisieren. Das heißt, bei uns sind heute die Försterinnen und Förster, mittlerweile alle Mitarbeiterinnen, mit ihrem Tablet unterwegs, und da haben sie alle notwendigen Flächendaten. Bei uns gibt es in Wahrheit zwei große Eckpunkte. Das eine ist ein GIS, also GIS-Daten, geografisches Informationssystem. Das geht von den klassischen Luftbildern bis zu Airborne Laser Scanning, damit man die Bodenprofile auch zur Verfügung hat. Und wir arbeiten sehr stark mit SAP. Das heißt, also bei uns ist in Wahrheit jedes Gebäude, jede Fläche gibt es einen Bezug zwischen SAP, einfach dann der Business-Software, die ich brauche, und GIS. Dadurch sind wir auch voll durchdigitalisiert, was unsere Produktion betrifft. Also vom Waldort bis zum Werkstor ist es digital nachvollziehbar.
Und hilft euch diese Digitalisierung auch dabei, Schäden vorab zu erkennen oder auch frühzeitig agieren zu können, wenn sich klimatisch etwas verändert?
Zweiteres ja, die schnelle Reaktion. Also wir dürfen ja jeden 10. Quadratmeter in Österreich betreuen, und das wäre ohne technische Hilfsmittel mit dem Team, das wir zur Verfügung haben, nicht möglich. Also das brauchen wir unbedingt dafür. Alles, was wir bisher vorgestellt bekommen haben, zur Prognose oder zum schnellen Erkennen, ersetzt noch nicht das menschliche Auge. Es sind Laserdaten, Drohnen sind super, wenn ein Sturmereignis war, um sehr schnell einen großen Überblick zu bekommen, wo sind Schadflächen, aber wenn es dann um die im Wald auch so notwendige Feinarbeit geht, ist das menschliche Auge und die menschliche Erfahrung noch unschlagbar.
Das Thema Mensch und Wald ist ja irgendwie auf der einen Seite eine sehr positive Beziehung, weil es ein Erholungsgebiet ist, aber kann natürlich auch manchmal zu Spannungsfeldern führen. Wie siehst du die touristische Nutzung des Waldes in der Zukunft?
Österreich ist pro Kopf gesehen das Tourismusland Nummer 1 der Welt. Ich glaube, wir haben drei wirklich nachhaltige Rohstoffe. Das ist das Wissen, das Know-how der Österreicherinnen und Österreicher. Das ist der Wald und das ist die schöne Landschaft. Und viele kommen einerseits, wenn sie nach Wien kommen, wegen der Kultur, aber wenn sie irgendwo ins Ausseerland oder am Attersee oder am Wörthersee fahren, ist es die schöne Landschaft. Das heißt, es gehört dazu. Unser Zauberwort ist die Besucherlenkung, auch wenn es herausfordernd ist. Also man muss attraktive Möglichkeiten schaffen und aber auch versuchen, die Menschen dazu zu bewegen, sich einerseits das Gefühl zu haben, ich bin im Wald zu Gast. Das ist immer mein Bild, das ich vermitteln versuche. Also wenn ich jetzt bei dir zu Hause auf einen Kaffee eingeladen bin, lasse ich jetzt auch nicht einen Plastiksackerl fallen oder ein Taschentuch haue ich nicht ins Eck, sondern das nehme ich dann wieder mit, und ich gehe auch nicht lärmend durch deine Wohnung. Das sind so gewisse Grundregeln, aber an einer sinnvollen Besucherlenkung, das ist für uns das Zauberwort.
Das heißt, es geht schon auch ein bisschen um die Erziehung jener, die im Wald unter Anführungszeichen zu Gast sind, und einfach dieses Verhalten wieder neu zu lernen. Wie verhalte ich mich richtig im Wald?
Erziehung ist so ein, das hören die Leute nicht so gerne. Ich würde es eher nennen Information und gutes Zureden manchmal.
Information und gutes Zureden. Es passieren natürlich auch sehr oft auch durch natürlich menschliche Besucher ausgelöst, dann immer wieder Katastrophen, wie zum Beispiel Waldbrände, der Wald wird trockener. Manche Menschen wissen dann vielleicht doch nicht, wie sie sich richtig verhalten. Aber generell kannst du ein bisschen was erzählen. Die Waldbrandgefahr ist ja etwas, was, glaube ich, zunehmen wird. Wie bereitet sie euch darauf vor?
Waldbrand hatte ich, das ist auch jetzt so in meiner persönlichen Entwicklungsgeschichte bei den Bundesforsten, war das vor 10, 15 Jahren nicht wirklich ein Thema. Jetzt ist es eines unserer wichtigsten Themen geworden. Wir haben am Ostermontag in der Steiermark unseren bislang größten Waldbrand gehabt. Hätte mir wer vor 20 Jahren gesagt, es wird am Ostermontag in der Steiermark brennen, hätte ich gesagt, jetzt trinkst kein weiteres Bier mehr. Also so ändert sich die Zeit und insofern, wir arbeiten einerseits ganz intensiv mit den Feuerwehren zusammen. Wir haben ja Gott sei Dank ein ausgezeichnetes System, was Katastrophenschutz betrifft. Ich glaube, darum beneidet uns die ganze Welt. Haben wir jetzt auch beim Hochwasser wieder gesehen, wie gut das funktioniert. Und das andere ist, dass man möglichst viel mit den Menschen reden muss, vor allem zu den Zeiten, wo es wirklich gefährlich ist, wo es eben wirklich heiß und wirklich trocken ist.
Es gibt ja zwei EU-Richtlinien, die doch die Gemüter in Österreich sehr erhitzen. Einerseits die Renaturierungsverordnung, andererseits die Entwaldungsverordnung. Ihr seid vermutlich von beiden sehr stark betroffen. Wie schätzt du die Auswirkungen ein, auch auf eurem Betrieb? Und was, glaubst du, kommt da auf Österreich zu?
Die Europäische Union hat im Rahmen des Green Deals, also zwei auch für uns maßgebliche Bestimmungen, beschlossen. Einerseits die Entwaldungsverordnung, andererseits die Renaturierungsverordnung. Bei beiden gilt für mich, die Absicht ist eine gute. Und wichtig wird halt in der Umsetzung sein, dass man es möglichst so macht, dass es mit möglichst wenig Bürokratie verbunden ist. Weil in Österreich selber, was zum Beispiel die Entwaldungsverordnung betrifft, ist das etwas, das ist ein Thema, das wir in Österreich eigentlich nicht haben, weil der Wald zuwächst. Und das ist dann daher nicht einfach, einem österreichischen Landwirt zu erklären, warum er für seine 10 oder 20 Hektar Wald jetzt ein genaues Meldesystem umsetzen muss, wenn es das Problem in Österreich eigentlich nicht gibt. Das Problem gibt es auch in Teilen Europas, unbestritten. Und natürlich in vielen Teilen der Welt ist es ein massives Thema. Und bei der Renaturierungsverordnung ist es aus meiner Sicht noch insofern zu früh, weil da hängt es jetzt sehr stark auch von der nationalen Umsetzung ab. Weil für uns ist klar, wir sind ein Unternehmen, das dem Staat gehört. Wenn der Staat beschließt, dass etwas gemacht, umgesetzt wird, dann überlegen wir uns, wie wir das machen und setzen es dann um.
Und kann diese Renaturierungsverordnung auch tatsächlich einen Schub bringen in Richtung Klimaschutz, wenn es richtig gemacht ist?
Auch so, wie ich es mir jetzt angeschaut habe, also zumindest bei uns, bei den Bundesforsten, ist das, was hier in beiden Gesetzen beschlossen wird, das haben wir.
Ist schon Standard,
ohne das Standard. Das haben wir bei uns, also wir haben diese Transparenz eben über unseren. Eigentlich aus betriebswirtschaftlichen Gründen haben wir schon vor über 10 Jahren eben mit diesem elektronischen Liefersystem gestartet. Und ein, wenn man sagen will, Abfallprodukt davon ist eben, unter Anführungszeichen, oder ein Nebenprodukt ist eben da, dass wir eine lückenlose Nachvollziehbarkeit haben. Und bei der Renaturierungsverordnung, also das, was da drinnen steht, ist Teil unseres Programms.
Jetzt ist Holz natürlich auch ein extrem wichtiger Baustoff der Zukunft, aber auch eine erneuerbare Energiequelle. Haben wir potenziell genug Holzressourcen? Du hast schon gesagt, der Wald wächst, aber laufen wir vielleicht doch Gefahr, wenn wir zu viel Holz bei uns verbrauchen, auch für vielleicht Heizformen etc., dass es sich nicht mehr ausgeht?
Also die inhaltliche Antwort ist nein, wir haben nicht genug Rohstoff. Wenn wir sagen, wir wollen von fossil auf nachhaltig umstellen und das meiste über Holz machen, das geht sich nicht aus. Also da wird einfach auch die Art und Weise, wie wir wirtschaften, sich grundlegend ändern müssen. Solange der gesetzliche Rahmen in Österreich und Europa so ist, wie er jetzt ist, ist dem ein Riegel vorgeschoben, dass man sagt, man erntet mehr oder nutzt mehr als nachwächst. Also wir haben bei uns die ganz strenge Regel bei den Bundesforsten, dass wir nur das nutzen, was auch wieder nachhaltig nachwächst.
Jetzt seid ihr nicht nur für den Wald, sondern auch für Gewässer zuständig, macht zum Beispiel Seen zugänglich für den öffentlichen Tourismus, aber ihr beschäftigt euch auch mit der Wasserkraft, mit der Kleinwasserkraft. Wie siehst du zum Beispiel in diesem Zusammenhang dieses Spannungsfeld zwischen Naturschutz und Klimaschutz, wenn man hier eine erneuerbare Energiequelle erschließen möchte?
Naja, jede Energieerzeugung ist ein Eingriff in die Natur. Und die Frage ist, wie gestalte ich es und wie gestalte ich auch den Ausgleich? Ich bringe das Beispiel von unserem größten Projekt beim Windpark Pretul. Natürlich ist es ein Eingriff in die Natur, wenn ich auf einem Bergrücken 18 Windräder hinbaue. Wir sind dann hergegangen und gesagt, im Sinn der Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit hat er drei Säulen. Das eine ist im Sinn der ökologischen Nachhaltigkeit, die nachhaltige Energieerzeugung. Das zweite ist auch im Sinn der Ökologie. Wir haben dort oben die Fläche dann großflächig renaturiert, also ein Hochmoor renaturiert und gestaltet. Und das dritte, die soziale Säule. Wir haben die Region dann auch dort zusammen mit den Naturfreunden, die da oben eine Hütte haben, auch für den Tourismus, für die Besucherinnen und Besucher attraktiver gemacht, indem Mountainbike-Weg dort hinaufgelegt wurde, um so ein schönes Gesamtkonzept zu machen. Und dadurch findet zum Beispiel dieses Projekt viel Zustimmung auch in der Region und darüber hinaus.
Glaubst du, dass dieses Spannungsfeld Naturschutz versus auch anderen gesellschaftlichen Zielen genug diskutiert wird?
Ich glaube, es wird intensiv diskutiert und wichtig wird halt immer sein, einen guten Ausgleich zu finden. Ja.
In Bezug auf Kleinwasserkraft, kannst du uns da vielleicht auch noch einen Einblick in ein, zwei
Projekte geben? Im Bereich Kleinwasserkraft ist es für uns, also wir haben ja jetzt 9 Projekte umgesetzt, 8 davon seit ich bei den Bundesforsten, 7 davon seit ich bei den Bundesforsten bin. 2 stehen jetzt unmittelbar, 2 weitere vor der Umsetzung. Und da ist es einfach auch wichtig, dass man es in einem guten Miteinander macht, auch mit dem Naturschutz. Und wir haben das Glück, dass wir uns in den letzten Jahren den Ruf erarbeitet haben, dass wenn wir solche Projekte umsetzen, dass wir jetzt nicht nur auf den letzten Basispunkt in der Rendite schauen, sondern dass auch das ökologische Gesamtkonzept und Begleitprogramm ein attraktives ist.
Also sozusagen diese Balance zwischen Ökologie und Ökonomie gewahrt bleibt.
Genau.
Ja, die Bundesforste sind ein Riesenbetrieb. Wir haben jetzt die ganze Breite gehört, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen, wie viele Menschen eigentlich hinter den Bundesforsten in Österreich stehen?
In Summe sind wir aktuell in über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also wir sind in den letzten Jahren auch wieder etwas gewachsen und wir haben ein tolles Team Bundesforstler. Ganz, ganz viele sehr engagierte Menschen, wo man sehr stark auch die Verwurzelung mit dem merkt, was sie tun und warum sie es tun. Das ist, wo ich immer wieder scherze, wenn so die Diskussion ist, was ist der Purpose des Unternehmens und so, kann ich immer sagen, die Diskussion führen wir nie lange, weil die Arbeit ist so sinnstiftend und die Menschen wissen einfach, was sie tun und wofür sie es tun. Und das prägt das Unternehmen schon sehr.
Es ist schön zu wissen, dass es 1000 engagierte Menschen gibt, die sich mit Liebe und Leidenschaft um diesen Wald in Österreich kümmern. Jetzt hat Klimaschutz natürlich viele Facetten. Wir fragen zum Abschluss unsere Gäste auch immer, was so der persönliche Beitrag ist. Was macht Georg Schöppel, um die Welt ein Stück besser zu machen?
Das eine ist, ich versuche sehr bei den Lebensmitteln auf Qualität und Regionalität zu setzen, einfach hier auch ein, weil ich kann nicht Qualität fordern und dann billig irgendwas einkaufen, also dass man sehr auf die Qualität schaut. Im eigenen Garten verzichte ich auf Chemie und heute habe ich es nicht geschafft, aber sonst schaue ich in Wien auch, dass ich viel öffentlich unterwegs bin.
Ein Appell für den öffentlichen Verkehr, aber vor allem auch in unserem heutigen Gespräch ein bisschen ein Appell, diesen Wald wertzuschätzen und als Gast auch gerne zu nutzen. Und ich bin sehr optimistisch nach unserem Gespräch, weil wenn der Wald jeden Tag wächst, heißt das auch, dass jeden Tag ein Stück mehr CO2 eingefangen wird, was uns natürlich nicht entbindet davon, aktiven Klimaschutz zu betreiben. Aber es ist gut zu wissen, dass es den Wald gibt, der uns auch hilft, uns besser an diese klimatischen Bedingungen anzupassen.
Das sehe ich auch so.
Herzlichen Dank, dass du heute da warst.
Danke für die Einladung.
Und alles Gute für den österreichischen Wald.
Danke.
Danke fürs Zuhören. Diesmal ging es um den Wald. Wir haben auch nächstes Mal wieder ein spannendes Thema vorbereitet.
Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social-Media-Kanälen.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.